ARD.
Die US-Präsidentschaftswahlen in diesem Jahr waren die ersten seit 1976, in denen kein Bush, Clinton oder Biden auf dem Wahlzettel stand. Zum ersten Mal seit 48 Jahren stand niemand aus diesen Familien als Präsident oder Vizepräsident zur Wahl. Und ich finde, das zeigt sehr gut, wie sehr allein diese drei Politdynastien die USA in den letzten Jahrzehnten im Griff hatten. Darüber wollen wir in den nächsten Minuten sprechen und dabei natürlich auch auf die Familie gucken, die die US-Politik in den nächsten 4 Jahren wieder prägen wird, nämlich die Trumps.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington.
There is tough. And then there's Trump tough.
Der Amerika-Podcast von NDR Info.
Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Mit dabei sind Julia Kastein, Sarah Schmidt und Ralf Borchert. Und ich bin Isabel Karas und möchte von euch zum Einstieg sehr gerne wissen, welche US-Präsidentschaftsfamilie fasziniert euch denn am meisten und warum? Fangen wir mal bei Julia an.
Ja, also es ist so eine eher angewiderte Faszination, muss ich sagen, bei all diesen Familien, über die wir wahrscheinlich reden werden in den nächsten Minuten. Aber wenn ich mich jetzt so auf die Schnelle entscheiden müsste, dann würde ich tatsächlich mit der Familie Bush anfangen, nicht weil sie mich so sehr fasziniert oder so sehr anwidert, so weil ich das Gefühl habe, sie steht eben für was, nämlich für so eine gewisse Normalität bei diesem Thema politische Dynastien, wo vielleicht dann Trump, über den wir ja noch reden wollen, die Abweichung ist. Also wir haben da eine Familie, wo erstmal der Ahn Senator war und dann wird der Sohn Präsident und dann wird der Sohn vom Sohn Präsident und dann will der Bruder vom Sohn auch Präsident werden und schafft es nicht. Und dann gibt es noch wieder einen ältesten Sohn vom nicht Präsident gewordenen Bruder, der will auch irgendwas werden und wird es nicht. Also ich will damit sagen, das sind lauter Leute, die sich in die Politik orientieren, weil das in der Familie eben so gemacht wird, die sicher davon profitieren, dass es Netzwerke gibt und sich schneller Türen öffnen und man vielleicht auch schneller Geldgeber findet. Aber es ist noch nicht so diese ganz korrupte, enge Verzahnung, die uns momentan so ein bisschen umtreibt.
Aber es hat bei mir den Wunsch ausgelöst nach Stift und Zettel, damit ich mir so eine kleine Mindmap machen kann und aufschreiben kann, der Sohn, dann der Vater und der Neffe und so weiter und so fort. Ich glaube, den Moment werden wir heute noch häufiger haben. Sicherlich auch, wenn es um die Präsidentschaftsfamilie geht, die bei Sarah und Ralf im Kopf herumspukt. Wer sind das?
Also bei mir sind es die Kennedys. Zum einen aus politischem Interesse, logischerweise bin ich als Korrespondentin Politik interessiert, aber ich habe auch ein bisschen ein Herz für den Boulevard und da sind die Kennedys natürlich eine Familie, wo einfach viel berichtet wurde. Jackie Kennedy oder Jackie O dann später, die so die Stilikone ist. Diese ikonischen Bilder, die entstanden sind, die sie ja auch mit inszeniert hat. Der kleine Sohn, der dann am Sarg seines Vaters salutiert, das sind so Bilder, die sich, glaube ich, bei vielen und auch bei mir ins Gedächtnis eingebrannt haben. Und die andere Familie, die mich fasziniert, sind die Obamas. Einfach, weil man da so mitverfolgen konnte, wie wirklich, oder ich mitverfolgen konnte, wie eine Familie ins Weiße Haus einzieht. Mhm. Die kleinen Mädchen, die dann groß geworden sind über die Präsidentschaft ihres Vaters. Und da habe ich dann oft gedacht, ja, was muss das für ein Gefühl sein? Dann bist du plötzlich US-Präsident und ziehst mit deiner ganzen Familie in dieses Weiße Haus ein und die Kinder können nicht mehr ohne Personenschutz aus dem Haus und dann musst du diesen Spagat zwar schaffen zwischen Familie und dann aber eben Familie unter diesen besonderen Bedingungen, wo du ja trotzdem willst, dass deine Kinder irgendwie ein einigermaßen normales Leben haben.
Bei mir sind es deswegen die Kennedys, weil ich letztes Jahr, als sich der Mord an John F. Kennedy zum 60. Mal jährte, nach Dallas, Texas gefahren bin und dort viele Menschen getroffen habe, die nach wie vor, auch wenn sie so jung sind, dass sie das damals gar nicht erlebt haben, so irrsinnig davon fasziniert sind.
Ja.
Und da lässt sich sehr viel daraus lernen. Zum Beispiel, dass mit dem Mord an John F. Kennedy, den ja viele, viele Amerikaner die Mehrheit nach wie vor für nicht aufgeklärt halten, eigentlich zur Geburt von der Verbreitung von Verschwörungstheorien sehr viel beigetragen hat. Dass also vieles, was wir jetzt heute mit Donald Trump verbinden, Polarisierung im Land auch, ja, das hat es auch damals schon sehr stark gegeben. Es gab Warnungen, dass John F. Kennedy bloß nicht gerade in Dallas, Texas im offenen Auto durch die Stadt fahren sollte. Es hat vorher vorher Morddrohungen gegeben. Er hat es trotzdem getan, gegen den Rat seiner eigenen Personenschützer. Und das ist doch eine unheimlich spannende, faszinierende Geschichte, abgesehen von dem jungen Kennedy, der damals Hoffnungsträger für das Land war, so unterschiedlich man ihn heute auch beurteilen muss. Naja, und wir haben den Bogen zu einem Kennedy.
Absolut.
Der wahrscheinlich niemals mit all den Verschwörungstheorien, Impfgegnerschaft und so weiter so weit gekommen wäre, wenn er nicht Kennedy heißen würde und jetzt ja in Donald Trumps Team ist und möglicherweise Gesundheitsminister wird.
Robert F. Kennedy Jr., ja, der Name begleitet uns weiterhin. Wenn wir mal gerade auf diese Dynastien, wie sie ja so schön genannt werden, also auf die Familien gucken, aus denen wirklich mehrere Mitglieder wichtige und bedeutende politische Ämter innehatten, was würdet ihr sagen, welche Rolle spielt so die Herkunft dieser Familien und auch das Vermögen, das Finanzielle, was sie besitzen, dabei, wie sehr sie die USA in den letzten Jahren geprägt haben?
Julia hat es ja angesprochen, es hängt natürlich sehr viel vom Geld ab. Die Politik in den USA insgesamt, wenn ich kandidiere, nicht nur als Präsidentschaftskandidat, auch als Senator oder Abgeordneter, du brauchst wahnsinnig viel Geld. Und wenn man aus diesen Familien kommt, die schon an sich, in den meisten Fällen jedenfalls, sehr viel Geld haben, dann erleichtert das natürlich auch das Geld beschaffen, eben bei Donors, bei Spendern, bei Geschäftsleuten, die möglicherweise bereit sind, aufgrund eines Namens, aufgrund bestimmter Verbindungen, auch für den nächsten Wahlkampf wieder Geld zu spenden, bereitzustellen, weil sie sich vielleicht auch im Umkehrschluss eigenen Einfluss erhoffen.
Das spielt eine Riesenrolle und das erklärt vielleicht auch ein Stück weit, dass wir erstmal abwarten müssen, ob aus den Obamas wirklich eine Dynastie wird, ne? Weil die eben nicht diesen Background haben. Die sind anders in diese Position gekommen und ob ihre Töchter oder wer auch immer da in der Familie Ambitionen hat, dann tatsächlich erfolgreich in die Politik geht, das müssen wir erstmal abwarten. Ich finde, wir können es auch sehen bei den Clintons, ne? Also Bill Clinton, der Präsident war, der seine Frau Hillary dann eingesetzt hat, schon in seiner Amtszeit, um das Gesundheitssystem zu reformieren, ist ihr nicht gelungen. Danach wurde sie zunächst Senatorin, dann Außenministerin, dann wollte sie Präsidentin werden, hat das nicht geschafft. Ob jetzt aus der Tochter Chelsea noch politisch irgendwas wird, das müssen wir auch abwarten. Aber ich glaube, es hat was damit zu tun, dass die eben nicht aus der Dynastie eines Stahlmagnaten stammen, wie beispielsweise die Bushs, wo das schon losging, oder bei den Roosevelts oder wer auch immer da schon politische Dynastien etabliert hat mit einem großen Sack Geld im Hintergrund. Und deshalb finde ich, ist dieser Punkt des Geldes ist wirklich und der Vernetzung in der Gesellschaft, auch in der Wirtschaft, glaube ich, ein wichtiger Aspekt.
Ihr seid alle drei länger schon in den USA als ich. Wie erlebt ihr das? Was denken denn die Amerikanerinnen und Amerikaner über ihre Politdynastien, mal abgesehen von den Obamas, bei denen man es eben noch nicht absehen kann?
Ich glaube, ein Stück weit ist es auch Normalität in diesem Land. Mhm. Es gibt ja eine ganze Reihe von Unterschieden zu der Art und Weise, wie in Deutschland beispielsweise Politik gemacht hat, wo Kanzlergattinnen oder Präsidentengattinnen selten mit im Vordergrund stehen. Die First Lady spielt immer eine Rolle. Unterschiedliche Rollen, manche sind prominenter, manche weniger prominent. Ich glaube, viele Amerikanerinnen und Amerikaner akzeptieren das grundsätzlich, dass es diese Einflüsse gibt. Es gibt auch den Versuch, dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben. Kennedy, haben wir schon drüber gesprochen. John F. Kennedy hat seinen Bruder Robert Kennedy bekanntermaßen zum Justizminister gemacht. Das war er 3 Jahre. Und dann nochmal 3 Jahre später hat das zu einem Gesetz geführt, was es heute noch gibt, was aber in der Auslegung sehr umstritten ist, das wiederum verhindern sollte oder zumindest eingrenzen sollte, dass Verwandte von Präsidenten oder auch Ministern zumindest im eigenen Weißen Haus oder im eigenen Ministerium gewisse Positionen erlangen können und sich daraus eben bestimmte Vorteile ergeben.
Wie sehr aber Familienmitglieder doch mitmischen können von Präsidenten, das haben wir zum Beispiel auch gesehen in der ersten Amtszeit von Donald Trump. Und dann sind wir jetzt bei der Trumpschen Familie gelandet, auf die wollen wir in den nächsten Minuten vor allem schauen. Lasst uns mal mit der Frage starten, was ist das eigentlich für eine Familie aus eurer Sicht?
Naja, ich würde sagen, die Familie kommt ja erstmal aus dem Showbiz. Also zumindest Donald Trump und seine erste Ehefrau, das war ja ein Model auch, Ivana Trump. Und die würde ich jetzt mal so in der New Yorker Society verorten, wo er eben mit Immobilien reich geworden ist und wo sie so ein Glamour-Paar irgendwie waren. Er, der dann eben Fernsehstar geworden ist, das ist ja erstmal keine politische Familie gewesen, sondern so eine Showbiz-Familie. Da gibt's Ivana Trump, seine erste Frau, mit der er die Kinder Donald Trump Jr., Ivanka und Eric hat, die ja in der ersten Amtszeit eine große Rolle gespielt haben, zumindest Ivanka Trump und jetzt im Wahlkampf vor allem Donald Trump Jr. und Eric Trump. Mit seiner zweiten Frau, Marla Maples, hat er die Tochter Tiffany Trump, die jetzt eher auf die große Bühne getreten ist. Und verheiratet ist er jetzt mit Melania Trump, auch ein ehemaliges Model, mit der er Sohn Barron hat. So, das ist ja erstmal der große Überblick über die Familienmitglieder, die wir jetzt so auf der großen politischen Bühne erlebt haben. Ne?
Echt kompliziert. Ich kann mir immer noch merken, 5 Kinder von 3 verschiedenen Frauen.
Und wir hören mal kurz rein in diese ganze Menge an Namen, die da dann zusammenkommt.
Don, Eric, Ivanka, Tiffany, Barron, Laura, Jared, Kimberly, Michael, thank you all, what a help.
Als Donald Trump seinen Wahlsieg verkündet hat in Florida, da war eben auch die ganze Familie mit ihm auf der Bühne. Und Trump hat dann seine 5 Kinder und ihre Partnerinnen und Partner aufgezählt. Dann lasst uns doch mal vielleicht auf die Kinder schauen. Also wie hat Donald Trump die in seine Politik integriert? Vielleicht fangen wir mal an bei Donald Trump Jr.
Das Interessanteste bei ihm ist ja die Zukunft, die ihm möglicherweise bevorsteht. Abgesehen von dem Einfluss, den er jetzt beispielsweise schon auf die Kabinettsbildung, also das Team Trump hat, das mit ihm regieren soll, gibt es ja Spekulationen, dass er ihn aufbaut als Nächsten. Da wären wir dann wieder bei unserer anfänglichen Dynastiegeschichte. Aber das ist wie bei vielem, was wir jetzt über Trump sagen, natürlich noch im Ungewissen und Spekulation. Aber immerhin. Eine Möglichkeit, die er auch schon selber so angetippt hat, auch jetzt im Interview mit dem Time Magazine, was ihn gerade zur Person des Jahres wieder gewählt hat.
Sarah, du hast Ivanka Trump dann angesprochen, die älteste Tochter von Donald Trump und eben Ivana Trump. Die war ja in der ersten Amtszeit noch als Beraterin ihres Vaters tätig, ist dann aber ganz schön abgetaucht, oder?
Ja, genau. Also sie hat 2022 gesagt, als Donald Trump seinen Wiederantritt angekündigt hat, dass sie nicht mehr plant, in der Politik involviert zu sein. Sie hat sich zurückgezogen, zumindest bis jetzt mit ihrem Mann und ihren Kindern. Und sie hatte aber ja großen Einfluss gemeinsam mit ihrem Mann Jared Kushner. Sie waren ja beide sehr enge Berater bzw. Beraterinnen für den US-Präsidenten. Aber auch damals hat es ja schon erste, ich sag mal, Skandale gegeben. Zumindest erinnere ich da den einen Fall, dass Ivanka Trump bei einem Interview ein Armband getragen hat aus ihrer eigenen Kollektion und dann wurden danach E-Mails verschickt, wo dieses Armband beworben wurde und wo dann eben schon sehr kritisch beleuchtet wurde, ist das denn jetzt eigentlich in Ordnung, dass man das Weiße Haus im Prinzip nutzt, um Werbung zu machen?
Ja, ich finde wirklich, dass Ivanka und ihr Mann Jared ein super Beispiel dafür sind, wo es dann einfach schwierig wird, wenn man Familienmitglieder so eng einbindet. Ne? Die beiden eben enge Berater von Trump in seiner ersten Amtszeit, Jared Kushner, derjenige, der die sogenannten Abraham Accords, also die Abraham-Verträge, Friedensverträge im Nahen Osten verhandelt hat und unter anderem so sehr enge Kontakte zu Saudi-Arabien knüpfen konnte. Kontakte, die ihm jetzt nützen, weil er Milliardenbeträge aus diesem Land bekommt, um seine Hedgefonds zu finanzieren und so weiter und so fort. Also da ist es eine sehr enge und problematische Verquickung von politischen und wirtschaftlichen Interessen und ich glaube, da wird es dann schwierig und das Gleiche gilt im Prinzip auch für Eric Trump, der ja für den Vater die Leitung des Unternehmens übernommen hat und auch wenn Trump sich offiziell daraus zurückgezogen hat, hat sein Unternehmen trotzdem profitiert von seiner Amtszeit, weil Staatsgäste, Geheimdienstmitarbeiter, Security-Leute in Trump-Hotels untergebracht wurden. In Washington, aber auch auf Reisen. Also da gibt es Verflechtungen, die machen das Ganze hochproblematisch über schon die Frage hinaus, ist es gut, wenn man sich nur mit engsten Familienmitgliedern umgibt, die ihm möglicherweise nie widersprechen, aber unbedingt loyal sind.
Es zeigt, wie Trump Politik macht als Politiker. Er ist ein Instinktpolitiker, der immer im Freund-Feind-Denken involviert ist. Also entweder du bist für mich oder gegen mich. Und ich glaube, dass seine Familienmitglieder auch deswegen so eine starke Rolle spielen, weil er eben dazu tendiert, nur sehr wenigen Menschen zu vertrauen.
Ja, und ich finde, man kann noch ergänzen, gerade was Ivanka Trump angeht, dass das ja vielleicht auch so ein bisschen eine Imagefrage ist. Also sie waren ja so ein bisschen der Gegenentwurf zu dem, was er ist, der eben diese sehr drastische Sprache zum Teil hat und wo man ja in der ersten Amtszeit eben auch gedacht hat, die haben vielleicht so ein bisschen den mäßigenden Einfluss auf ihn. Also so dieses Ausgleichende, was ihm am Ende möglicherweise eben auch geholfen hat, die Sympathien der Leute zu gewinnen, die er sonst vielleicht alleine jetzt nicht von sich hätte überzeugen können, weil sie dachten, ach Mensch, guck dir doch die sympathische Familie an, die wir da sehen.
Das sind die 3 Kinder, über die wir jetzt gesprochen haben, Donald Jr., Eric und Ivanka, die absolut bisher auch im Fokus standen, in Trumps erster Amtszeit, jetzt aber auch im Wahlkampf Und im Schatten davon standen letztendlich Tiffany Trump und Barron Trump, also die beiden jüngeren Kinder. Tiffany ist, glaube ich, 30 Jahre alt, Barron gerade 18 erst geworden, der jüngste Sohn. Vielleicht gucken wir auf ihn noch mal ein bisschen, weil der hat tatsächlich einen kleinen Wandel durchgemacht, nachdem er von seiner Mutter Melania Trump ja immer sehr rausgehalten wurde, auch aus diesem ganzen Politischen. Ist er jetzt dann unter anderem das erste Mal bei einer Wahlkampfveranstaltung von seinem Vater in Miami dabei gewesen, eben noch vor dem Wahltag Anfang November. Und da hat Donald Trump sich so über Barron geäußert.
That's the first time he's done it. That's the first time, right? You're pretty popular. He might be more popular than Don and Eric. We gotta talk about it. Hey Don, we gotta talk about it.
Da sagt er zu seinem Sohn Donald Jr., hey Don, schau dir das an, Barron wird vielleicht noch beliebter als du, weil es da eben viel Applaus gab für den ja sehr groß gewachsenen Barron Trump. Dadurch fällt er auch auf. Ich glaube, über 2 Meter ist er groß mit seinen 18 Jahren, der da eben dann diesen Auftritt hatte. Und Melania Trump, zu der muss man auch noch sagen, die hat sich auch zu ihrem Sohn dann geäußert und unter anderem erzählt, welchen Anteil er wohl am Wahlsieg von Donald Trump gehabt haben soll.
All of these podcasts and streamers, he was very vocal and he gave an advice to his father and it was incredible how he brought in a success. Because he knew exactly who his father needs to contact and to talk to.
Da spricht sie bei Fox News das Thema Podcasts an. Donald Trump ist ja in sehr vielen Podcasts zu Gast gewesen im Wahlkampf, wodurch er gerade junge, männliche Wähler hat ansprechen können. Und diese Podcast-Auftritte soll ihm unter anderem Barron beschafft haben.
Und man muss dazu sagen, sogar demokratische Strategen haben nach der Wahl zugegeben, ja, das mag ein entscheidender Faktor gewesen sein, dass das Trump-Lager eben in den sozialen Medien, im Internet, in Podcasts viel mehr gepunktet hat, weil Trump aufgetreten ist, wo vor allem junge Männer hinhören und wo wirklich Einfluss auszuüben ist. Offenbar der entscheidende Einfluss, unter anderem durch die von Barron empfohlenen Podcasts vielleicht, durch die Art, und Weise,
wenn er sie
wie
wirklich
das
empfohlen hat, das wissen wir ja nicht. Ne? Wir wissen ja auch nicht, ob da vielleicht ein Image aufgebaut werden soll von einem bislang ja sehr unauffälligen Mitglied dieser Familie, das auch extrem geschützt wurde von seiner Mutter Melania. Die hat ja sehr darauf geachtet, dass er eben nicht verheizt wird auf der Bühne. Es war ja beispielsweise auch mal die Rede davon, dass Barron auftritt beim Parteitag der Republikaner. Das hat sie verhindert. Also ich bin da ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, dass natürlich schmückt man sich dann gerne damit, wo es passt. Aber ob jetzt Barron wirklich eine tragende Rolle in dieser Dynastie übernehmen wird, das müssen wir auch mal abwarten erst. Ne?
Aber ich würde Ralf zustimmen, was Social Media angeht, weil da gibt es ja noch seine Enkelin Kai und da kann man ja beobachten, dass sie auf Social Media sehr aktiv ist und da eben auch Werbung macht für ihren Opa und nämlich genau so, also dass sie davon erzählt, wie sie mit ihr oder zeigt, wie sie mit ihrem Opa golfen geht. Ja, da sieht man dann Videos, wie sie irgendwie ihre Abschläge macht und er guckt ihr zu. Sie ist auf dem Parteitag der Republikaner aufgetreten und hat da erzählt, dass er eben vor allem der Opa ist, der ihnen auch mal als Enkeln Süßigkeiten zusteckt.
Da können wir auch noch mal reinhören in diese Rede.
Hi everyone, my name is Kai Mazin Trump. I am the granddaughter of Donald Trump. I'm speaking today to share the side of my grandpa that people don't often see. To me, he's just a normal grandpa.
Das ist also die älteste Enkelin, 1 von 10 Enkelkindern von Donald Trump. 17 Jahre alt ist sie. Damit können wir, glaube ich, bei den Kindern und bei der Enkeltochter, die am ältesten ist, deshalb auch am meisten im Fokus steht, so einen kleinen Haken machen und können nochmal rübergehen zu den Angeheirateten, die teilweise ja auch schon angesprochen wurden, mit Jared Kushner beispielsweise, dem Mann von Ivanka Trump. Lasst uns mal über Lara Trump aber sprechen. Das ist die Ehefrau von Eric Trump. An der Stelle wünscht man sich wirklich wieder einen Zettel und Stift. Die ist gerade als Co-Vorsitzende.
Eric Trump ist der blonde Sohn.
Der blonde Sohn. Lara Trump, seine Frau, ist gerade als Co-Vorsitzende vom Republican National Committee zurückgetreten. Was könnten jetzt ihre Zukunftspläne sein?
Sie ist offenbar schon ein großes politisches Talent, so wie Donald Trump sie auch sieht. Also er hat ja dafür gesorgt, erstmal, dass sie diese Position in der Partei übernimmt, um die Partei auch auf Kurs zu bringen mit ihm als Kandidaten damals noch. Und jetzt hofft er eben, dass sie eine frei gewordene Senatorenrolle in Florida übernehmen könnte. Denn Marco Rubio, der soll ja Außenminister werden, dann wird da eben eine Senatorenstelle frei. Und Lara Trump wird gehandelt, vor allen Dingen auch von Donald Trump, als eine, die das übernehmen könnte und sich dort zur Wahl stellen könnte. Also offenbar setzt man da eben auch auf die Angeheirateten und da ist Lara natürlich nicht die Einzige.
Es gibt auch noch den nächsten Namen auf der Liste, das ist Kimberly Guilfoyle. die bisherige Verlobte vom ältesten Sohn von Donald Trump Jr. Da gibt es die ersten Gerüchte, dass das nicht mehr ganz so lange hält. Gleichzeitig will Donald Trump sie aber als Botschafterin nach Griechenland schicken. Also da sehen wir, wie weitreichend dieses Netzwerk ja ist, dass selbst die Partnerinnen und Partner in irgendeiner Form teilweise irgendwelche Posten bekommen.
Wobei man auch da sagen muss, das hat leider, kann man kritisch hinzufügen, Tradition in den USA. Es gibt Zählungen, dass jeder Präsident im Schnitt 30% der Botschafterposten an zumindest, wenn nicht Verwandte, dann doch nahestehende Geschäftsleute, persönliche Freunde, denen er zu Dank verpflichtet ist, meistens wegen vieler Wahlkampfspenden in Klammern, dass das auch bei anderen Präsidenten schon erfolgt ist. Also es ist nicht rein ein Trump-Ding, auch wenn es hier natürlich jetzt mit den Verwandtschaftsgraden besonders stark auffällt.
Und dann gibt es ja noch einen nochmal weiteren Verwandtschaftsgrad, so würde ich das jetzt mal nennen. Wir hatten ja eben noch, oder du hattest ja eben noch Tiffany Trump angesprochen, seine Tochter, die ja in der ersten Präsidentschaft gar keine große Rolle gespielt hat und jetzt aber eben mit auf die Bühne tritt. Und ihr Schwiegervater wiederum soll ja jetzt Nahostberater werden und hatte sich im Wahlkampf ja auch schon für Donald Trump eingesetzt und da eben vor allem bei den Arab Americans für Stimmen geworben.
So, und nach den ganzen Namen, die wir jetzt gehört haben, vielleicht nochmal eine Frage, die so ein bisschen dabei helfen soll, dieses Durcheinander besser zu verinnerlichen. Wenn ihr einen Tag verbringen könntet mit einem Mitglied dieser großen, großen Trump-Familie, für welche Person würdet ihr euch entscheiden?
Ich glaube schon, für den Boss persönlich wäre schon am interessantesten, da mal dabei zu sein, einen kompletten Tag, an dem er hoffentlich nicht nur Golf spielt, sondern wichtige Leute trifft und möglicherweise schon politische Vorentscheidungen trifft.
Ich würde ihn dir überlassen. Ich würde nämlich gerne Melania Trump treffen einen Tag, weil ich sie irgendwie noch nicht so richtig als Person greifen kann. Es gibt ja immer die Gerüchte, dass das alles irgendwie noch ein gut geregeltes, vertraglich geregeltes Verhältnis ist, was die beiden pflegen. Aber andererseits stellt sie sich ja doch immer mal wieder dann auch öffentlichkeitswirksam hinter ihren Mann. Dann stand sie ja oft in der Kritik, dass sie als First Lady nicht so richtig ihre Rolle gefunden hat, was ich auf der anderen Seite aber persönlich vielleicht auch verstehen konnte, weil sie ja gesagt hat, sie will sich eben um den Sohn kümmern und dafür sorgen, dass er die Schule noch in Ruhe beenden kann. Also das würde mich einfach interessieren, wie sie so als Person ist und wie sie die politische Karriere ihres Mannes sieht.
Jetzt wird ja auch schon wieder diskutiert, ob sie überhaupt mit einzieht ins Weiße Haus zur zweiten Amtszeit. Das könntest du dann rausfinden, Sarah. Wer wäre es bei dir, Julia?
Also ich würde mich wahrscheinlich, wenn auch widerwillig, für Ivanka Trump entscheiden. Widerwillig, weil ich eigentlich auf keinen in diesem Clan große Lust habe. Aber Ivanka fände ich insofern spannend, als sie ja eben in dieser ersten Amtszeit so eine große Rolle gespielt hat und mir nicht ganz klar ist, wie sie eigentlich wirklich zu ihrem Vater steht. Warum hat sie sich zurückgezogen? Es wird immer behauptet, es ginge ihr um die Familie. Ich denke, da steckt mit Sicherheit mehr dahinter. Und das würde mich interessieren, das herauszufinden und auch, um rauszukriegen, ob sie sich jetzt ein Stück weit schützt, damit sie dann, Stichwort Dynastie, irgendwann in ein paar Jahren, wenn ihr Vater dann nicht mehr Präsident ist, aus der Deckung kommt und selber kandidiert.
Da fällt mir ein, wir haben noch gar nicht über das schwarze Schaf gesprochen. Es gibt ja auch ein Mitglied der Trump-Familie, was heftig gegen Donald Trump ist, nämlich Mary, die Nichte.
Die Nichte,
stimmt.
Die man hier in Washington schon erleben konnte, als sie ihr Buch, ihr letztes, vorgestellt hat, die einen eigenen Podcast hat, die Mary Trump Show, und die ganz heftig im Wahlkampf gegen Donald Trump gewettert hat, vor ihm gewarnt hat, aber hat nichts geholfen.
Dann lasst uns nochmal abschließend drauf schauen, Stichwort Dynastie, damit haben wir angefangen, damit hören wir auf. Wie seht ihr denn die Chancen für die Trump-Familie, zur Dynastie zu werden? Ja, gut.
Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, ehrlich gesagt, weil jetzt ja mit J.D. Vance es einen Vizepräsidenten gibt, wo ich denke, der hat auf jeden Fall auch Ambitionen weiterzumachen. Und als Vizepräsident hat er ja eigentlich auch erstmal ziemlich gute Chancen. Und der ist ja in einem ähnlichen Alter wie Donald Trumps Kinder. Insofern, ja, stellt sich jetzt für mich so ein bisschen die Frage, ich glaube, für mich ist es jetzt kein Selbstläufer, dass die alle direkt wieder in hohe Posten auch in der Republikanischen Partei dann einsteigen oder vielleicht sogar fürs Präsidentenamt antreten oder es zumindest versuchen, weil ich würde sagen, da hat J.D. Vance dann vielleicht auch ein Wörtchen mit zu reden.
Und ich glaube, es hängt auch sehr davon ab, wie diese zweite Amtszeit von Trump verläuft. Ne? Ob die Marke Trump am Ende noch glänzt oder so beschädigt ist, dass sie eher Ballast ist für alle, die da kommen und diesen Nachnamen haben. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Momentan sieht es nicht danach aus, aber könnte ja passieren. Und dann unterstelle ich bei einigen Mitgliedern dieser Familie, dass ihnen das Geldverdienen am Ende doch wichtiger ist.
Und die Marke Trump ist ja auch die Frage, ob wirklich einer von den genannten mit Abstand auch nur dahin kommt, an das Schillern des designierten Präsidenten. Ich würde eher Sarah folgen und glaube, wenn man jetzt wetten müsste, wer J.D. Vance als politischer Nachfahre und dann jetzt designierter Vizepräsident, auch eine Möglichkeit jedenfalls.
Designierter Vizepräsident, hast du recht. Noch sind wir nicht so weit, ja.
Trump selbst denkt, es könne eine Trump-Dynastie geben. Aber erstmal schauen wir uns jetzt die nächsten 4 Jahre mit ihm als Präsidenten an. Wer aus seiner Familie in Zukunft noch eine Rolle spielen könnte, das könnt ihr gerne nochmal nachhören. Und zwar auf ndr.de/die Korrespondenten oder natürlich in der ARD Audiothek. Tatsächlich war das unsere vorletzte Folge aus Washington. Denn bald gibt's einen anderen Podcast, in dem wir dann zu hören sein werden. Mehr dazu erfahrt ihr in der nächsten Woche bei den Korrespondentinnen und Korrespondenten aus Washington. Heute waren das Julia Kastein, Sarah Schmidt und Ralf Borchert. Und technisch möglich gemacht hat das Ganze Leonie Winter. Vielen Dank.
Hi, ich bin Philipp Abresch vom Weltspiegel-Podcast. Wir blicken jede Woche in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD.
Ich bin in Hamburg-Lockstedt im warmen Podcast-Studio. Wo seid ihr gerade?
Ich bin in Kiew.
Sehr abgelegen auf der Insel Shikoku im Süden Japans.
Der Dalian-Dschungel ist genau an der Nordgrenze zu Kolumbien.
Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben.
Als Journalistin hier habe ich halt einfach sehr oft die Polizei mir auf den Fersen.
Die Menschen haben dort einfach ein ganz konkretes Problem. Die haben nämlich keine Müllabfuhr.
Weil in diesem Dschungel operiert das organisierte Verbrechen.
Jede Woche eine knappe halbe Stunde lang. Der Weltspiegel-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.